Schöner denken.
Du hast keine Chance, aber nutze sie. PJ liest Andy Weir, der Marsianer.
Es gilt, über ein Buch zu schreiben, das auf Anhieb einen bislang unbekannten Autor in die Bestsellerlisten katapultierte. Ein Buch, das in der Verfilmung von Starregisseur Ridley Scott die Kinocharts stürmte. Also über eine Geschichte schreiben, die anscheinend den Nerv des Lesepublikums punktgenau getroffen hat. Da wird es schwierig zu kritisieren, aber möglicherweise muss ich das gar nicht. Es ist die ewige Geschichte vom Überleben in einer feindlichen Umwelt, das von Anfang an Gedanken, Handlungen und sogar Gene des Menschen bestimmte, also Lösungen finden für die grundlegenden Probleme. Wo, wie bekomme ich etwas zu essen, etwas zu trinken? Wo, wie finde ich Schutz vor einer lebensbedrohenden Umgebung? Allerdings mit dem Unterschied, dass dieses Mal der Mars zusätzlich zur irdischen Umwelt eine geringere Schwerkraft, nicht schlecht, eine polare Kälte von minus 64 Grad Celsius und keine Atemluft zu bieten hat. Beides schlecht, sehr schlecht. Sieht man von den technischen Details ab, ist die Erzählung recht einfach. Mark Watney fliegt mit einer Raumfahrercrew zum roten Planeten, wird auf dem ersten Außeneinsatz durch einen Sandsturm von seinen Leuten getrennt. Diese müssen ihn für tot halten und sind gezwungen, ihn auf dem Mars zurückzulassen. Er überlebt und steht nun vor der schier unmöglichen Aufgabe, so lange zu überleben, bis Rettung kommt. Diese erscheint ebenso schier unmöglich, denn die NASA hat keinerlei Plan, wie sie das bewerkstelligen könnte.
So sieht die Situation also aus. Ich bin auf dem Mars gestrandet und kann weder mit der Hermes noch mit der Erde Verbindung aufnehmen. Alle halten mich für tot. Ich sitze in einer Wohnkuppel, die 31 Tage stabil bleiben soll. Wenn der Oxygenator versagt, ersticke ich. Wenn der Wasseraufbereiter versagt, verdurste ich. Wenn die Wohnkuppel nicht hält, explodiere ich einfach. Wenn das alles nicht passiert, geht mir irgendwann der Proviant aus und ich verhungere. Also bin ich wohl im Arsch.
Es sind die Logbucheintragungen des gestrandeten Astronauten, die seine Lage und seine verzweifelten, aber allmählich erfolgreichen Maßnahmen zum Überleben dem Leser nahebringen. Seine Sprache ist kernig, drastisch, gelegentlich gewürzt mit einem Schuss Sarkasmus und Galgenhumor. Er verzweifelt nicht, sondern denkt nach und entwickelt mit den vorhandenen Mitteln Überlebensstrategien und Maßnahmen. Eine Art Weltraum-MacGyver. Er gewinnt aus Raketentreibstoff Sauerstoff zum Atmen. Er baut in der Wohnkuppel Kartoffeln an, um die Lebensmittelvorräte zu strecken. Und dann werden seine Aktivitäten von der NASA entdeckt. Satellitenfotos zeigen, dass sich um die Wohnkuppel etwas geändert hat. Die Verantwortlichen ziehen den richtigen Schluss. Mark Watney hat überlebt.
Der erste Schritt ist die Kommunikation, erklärte Venkat. Nach den Bildern zu urteilen, ist die Sendeanlage zerstört. Wir benötigen einen anderen Weg. Sobald wir miteinander reden können, ist es möglich, die Lage einzuschätzen und Pläne zu schmieden. Die beiden Männer in Venkats Büro rutschten nervös auf den Stühlen hin und her. Er hat keinen Funk, sagte Chuck. Genau genommen, er hatte ein Funkgerät, ergänzte Morris, aber er hat keine Schüssel.
Die NASA kommt also ebenso ins Schwitzen und Grübeln. Es entwickeln sich das übliche Kompetenzgerangel, die zu erwartenden Finanzierungsfragen, die drängende Presse, die technischen Schwierigkeiten. Doch wie würde der einsame Marsianer sagen, auch das können wir irgendwie lösen? Er hat ja auch viel Zeit zum Denken und Philosophieren.
Es ist ein seltsames Gefühl. Wohin ich auch gehe, ich bin der Erste. Ich steige aus dem Rover und bin der erste Mensch, der diese Stelle je betreten hat. Ich steige auf einen Hügel, den noch niemand vor mir bestiegen hat. Ich trete gegen einen Stein, der sich Millionen Jahre nicht gerührt hat. Ich bin der erste Fernfahrer auf dem Mars. Der erste, der mehr als 31 Marstage hier geblieben ist. Der erste, der auf dem Mars etwas anbaut. Der erste, der erste, der erste.
Damit aber auch gleichzeitig der einsamste, der sein Unterhaltungsbedürfnis mit Disco-Musik der 70er Jahre und alten Fernsehserien stillen muss. Raumfahrtfreaks werden sich für die minutiösen Berechnungen Watneys begeistern, die er anstellen muss, um nicht zu scheitern. Alle Leser durchleben mit ihm alle möglichen Extrememotionen des jubelnden Erfolgs und des deprimierenden Scheiterns. Ich habe angesichts der Atemluftproblematik gestaunt, wie fragil unsere Erdatmosphäre ist, die wir als selbstverständliche Lebensgegebenheit gar nicht mehr wahrnehmen. Der Autor Andy Weir hat nichts ausgelassen, was eine neue Wendung, also ein weiteres Überlebensproblem, und damit Spannung bringt. Denn der Marsianer muss rund 3200 Kilometer zu einem Startgerät fahren, das ihn von der Oberfläche des Planeten zu einem Raumschiff katapultieren kann.
Wir unterbrechen diesen Podcast für einen wichtigen Hinweis. Die nachfolgenden Informationen enthüllen möglicherweise wesentliche Teile des Inhalts oder verraten das Ende.
Allerdings, was sollte das für ein Raumschiff sein? Wie im Film Gravity kommen dann noch die Chinesen ins Spiel, diesmal mit einer Transportrakete. Der Marsianer beschäftigt sich derweil mit ganz banalen Themen.
Wochenlang habe ich Kartoffeln gegessen. Theoretisch sollte ich, da ich nur 3/4 Rationen essen wollte, immer noch auf die Vorräte zurückgreifen können. Doch es ist schwer, bei 3/4 Rationen zu bleiben. Deshalb esse ich jetzt Kartoffeln. Bis zum Start habe ich genug Proviant und werde nicht verhungern, aber ich bin die Kartoffeln ziemlich leid. Außerdem haben sie viele Ballaststoffe und, sagen wir mal, es ist gut, dass ich der einzige Mensch auf diesem Planeten bin.
Er überlebt. Er kommt an dem MRM, also Mars-Rückkehrmodell, eigentlich Erdrückkehrmodell. Dort kommt er also an und kann nach Anweisung der NASA alles ausbauen, was überflüssig ist, um das Startgewicht so gering wie möglich zu halten.
Ich bin fertig. Ich glaube, ich bin fertig. Ich habe alles erledigt, was auf der Liste stand. Das MRM ist flugbereit. In 6 Mars-Tagen werde ich starten. Hoffentlich. Vielleicht starte ich auch nicht. Immerhin habe ich ein Antriebsmodul entfernt. Dabei habe ich möglicherweise etwas durcheinander gebracht. Es gibt keine Möglichkeit, die Startrakete zu testen. Wenn sie läuft, dann läuft sie. Alles andere wird von jetzt an bis zum Start mehrmals überprüft. Einiges erledige ich selbst. Einiges macht die NASA per Fernsteuerung. Sie sagen mir nicht, wie hoch die Fehlerwahrscheinlichkeit ist, aber ich vermute, es ist die höchste in der Geschichte der NASA. Juri Gagarin hatte ein viel zuverlässigeres und sichereres Raumschiff als ich.
Wird das MRM wie geplant abheben? Wird ein rettendes Raumschiff zielgenau am Rendezvousort im Marsorbit eintreffen? Wird der Überlebensheld dieses Raumschiff erreichen? Die Antworten bleibe ich selbstverständlich schuldig, weise aber auf den Umstand hin, dass das Logbuch des Marsianers auf die Erde gelangt sein muss und nun in Buchform vorliegt.
Dieser Beitrag steht auf der Erde wie auf dem Mars unter Creative Commons.